Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Heute schauen wir auf ein Feld, das viele von uns selten im Blick haben, bis es uns betrifft und das gleichzeitig eine der herausforderndsten Führungsfragen unserer Zeit stellt. Dazu darf ich heute von Neuwaldecker Seite Franziska im Podcaststudio begrüßen. Franziska, wir beschäftigen uns oft mit Führungsfragen unserer Kundinnen, aber selten gemeinsam im Podcaststudio. Und deswegen freut es mich besonders, dass du heute dabei bist und wir das Gespräch gemeinsam führen können. Vielleicht werfe ich den Ball gleich zu dir, Franziska. Worum geht's heute in dieser Folge und wen haben wir zu Gast?
Danke, Lorenz. Ehrlich gesagt, ich würde den Ball gerne in die Hörerinnenschaft werfen mit der Frage, was hat Langzeitpflege denn mit euch zu tun? Also wann hast du zuletzt über deine eigene Pflegesituation in Zukunft nachgedacht? Nicht nur, weil es gerade eine Zeitungsmeldung gibt oder irgendein Gesellschaftsartikel, sondern wo wirst du eigentlich gepflegt werden? Mich haben auf diese Frage unsere zwei Gäste heute gebracht, auf eine unangenehme Art und Weise, nämlich als wir uns kennengelernt haben. Sie haben mir ihre Vision erzählt, aber dazu später mehr. Wir haben zwei Gäste. Das ist Olaf Seelbach und Dr. Serena Strumpen, die eine Stiftung gegründet haben und damit Pflege verändern wollen, die Situation in der Pflege. Und jetzt der Ball zu euch, nämlich mit der kurzen Frage, wer seid ihr denn? Und ich glaube, ich werfe den Ball zu Olaf, denn dort hat alles begonnen.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Warum gibt es eine Stiftung? Warum gibt es die Stiftung Zukunft Altenpflege? Die gibt es, weil ich seit über 30 Jahren in der Langzeitpflege tätig bin und in unterschiedlichsten Positionen. Und ich bin da familiär reingewachsen. Mein Vater hat das schon gemacht. Und irgendwann, nachdem man viele Menschen kennengelernt hat, selber ein Haus geleitet hat, ich bin selber Mitgesellschafter von 6 Pflegeheimen, ich bin Investor an verschiedenen Stellen. Wir machen seit Jahren Befragungen in der Pflege, Mitarbeiter und Kundenbefragungen und kenne sehr viele Menschen und ich überlegte mir, wie man das nutzen kann und immer noch den Erfolg, den man in der Pflege hatte, vielleicht was zurückgeben kann. Und daraus ist die Idee entstanden, man könnte vielleicht eine Stiftung gründen, die sich damit beschäftigt, wie Pflege in der Zukunft aussehen wird. Denn Demografie, man könnte jetzt mit Zahlen um sich werfen, aber jeder, der da ein bisschen überlegt, weiß, was da die nächsten Jahre auf uns zukommt. Und das muss begleitet werden, das muss gesteuert werden. Und deshalb haben wir eine Stiftung gegründet.
Okay, Olaf, das heißt, in deinem Leben und Arbeiten dreht sich alles um Pflege, richtig?
In meinem Leben nicht, in der Arbeit ja.
Weiß schon.
Und dann? Ich tue zum Glück auch anderes. Aber ja, doch, ich bin, also zumindest mein Berufsleben ist äußerst geprägt durch Langzeitpflege. Ich habe eigentlich nie was anderes gemacht, um ehrlich zu sein.
Und jetzt Ball weiter zu Serena. Wie bist du da dazu gekommen? Wer bist du und was tust du da drinnen?
Ich bin Serena und ich habe Gerontologie studiert direkt nach der Schule, weil ich schon damals Anfang der 2000er gedacht habe, Mensch, das ist doch eigentlich ein spannendes Feld. Da waren gerade die ersten demografischen Hochrechnungen, die wir jetzt alle kennen, sind damals schon durch die Presse gegangen und ich dachte, ach, das ist doch eigentlich echt spannend, sich anzuschauen, wie sich Gesellschaft verändert, wie sich Hilfebedarfe verändern, wie sich Hilfeangebote, Versorgungsangebote verändern im Laufe der Zeit. Da möchte ich mitmachen. Habe mir das direkt zum Studienschwerpunkt gemacht und denke seitdem auch sehr viel über Altenhilfe, Altenpflege, Gesundheitswesen nach, gerne auch international. Und das begleitet mich auch schon durchgängig. Und ich merke immer wieder, dass gerade die Langzeitpflege ein Themenfeld ist, das weniger Konfetti abkriegt. Also weniger Veranstaltungen, um miteinander zu sprechen, auszutauschen, Ideen zirkulieren zu lassen, sondern viel einfach abarbeiten und durch die Operative kommen ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Olaf tatsächlich gesagt hat, das mit der Stiftung, das machen wir jetzt wirklich, weil ich glaube, dass solche zivilgesellschaftlichen Initiativen, wie diese Stiftung ja auch eine ist, total Not tut, um zu schauen, wie Langzeitpflege tatsächlich in den nächsten 15 oder auch 25 Jahren gestaltet werden kann, die Rahmenbedingungen damit wir da alle miteinander gut durchkommen, auf allen beteiligten Seiten.
Und kannst du noch einordnen, was meint ihr mit Langzeitpflege? Wir sind ja neu im Pflegegeschäft, seit wir euch kennen, beschäftigt es uns mehr. Könnt ihr das noch eingrenzen? Was ist die Langzeitpflege?
Ja. Da kann ich gerne nochmal drauf ansetzen. Das ist immer so ein Schnittfeld. Früher war das sozusagen das Wort Altenpflege, was alles geklärt hat. Jedenfalls in unseren Längen und Breitengraden. Es geht vorrangig um Menschen, die einen Pflegebedarf haben oder Unterstützungsbedarf durch Pflegebedürftigkeit. Und das nicht nur kurzfristig akut, sondern über einen längeren Zeitraum. Das betrifft also vorrangig Menschen, die 6 Monate und länger Pflege- und Unterstützungsbedarf haben. Und das sind empirisch meistens ältere Menschen, 80 plus. Es gibt natürlich auch langzeitpflegebedürftige Menschen in einem ganz anderen Alter. Und die sind auch unbedingt dabei mitgemeint. Wir wissen, der ganz empirische, die große Gruppe sind ältere Menschen. So dass wir sowohl die Worte Altenpflege als auch Langzeitpflege in unserem Alltag verwenden.
Und jetzt hören uns ja viele Führungskräfte zu. Und Olaf, du hast in einem der ersten Gespräche was gesagt, was uns dann sehr beschäftigt hat. Du hast gesagt, wer in der Langzeitpflege führt, muss Dinge verantworten, die eigentlich nicht zu verantworten sind. Was meinst du damit?
Wenn man das als Frage zurückgespiegelt bekommt, klingt es jetzt fast erschreckend, dass ich das gesagt habe. Natürlich kann man die Verantwortung tragen, aber oder muss man sie tragen? Also ich war Heimleitung, dann bist du gesetzlich ein, ich bin Geschäftsführung gewesen von 6 Pflegeeinrichtungen, musst du das verantworten. Das ist die gesetzliche Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt ein Bereich, der ist sehr von Emotionen geprägt. Es ist ein Bereich, der ist von sehr viel Unterschiedlichkeit geprägt. Mitarbeitende haben sehr unterschiedliche Herkünfte, sehr unterschiedliche Bildungsstände, alle arbeiten zusammen, die gepflegt werden, sind hochgradig vulnerabel, die sind multimorbid, also wenn da was schief geht, kann das auch sofort wirklich existenzielle Folgen, wenn nicht den Tod verursachen, und du musst es trotzdem verantworten und du kannst ja, ich meine, ein ganz blödes Beispiel. Jeder Mensch, der in so einem Pflegeheim lebt, kriegt im Durchschnitt, glaube ich, 5 bis 7 Medikamente jeden Tag mehrfach. Wenn da einer Mist macht und eine falsche Tablette aus irgendeinem Schrank nimmt und das hat Folgen, dann bin ich am Ende als Geschäftsführer dafür mitverantwortlich. Trotzdem passiert es, weil da arbeiten Menschen, da arbeiten Hunderte von oder ganz viele Menschen und es werden ganz viele gepflegt. Es ist täglich anders, es gibt immer wieder Herausforderungen, es gibt Personalengpässe, es gibt alle möglichen Dinge, die da reinspielen, die das eigentlich sehr gut strukturierte System, sagen wir mal, stören durch irgendwas, auch im positiven Sinne. Da gibt es eine Fortbildung, es sind 7 Leute auf einer Fortbildung und an dem Tag ist eben weniger im Haus, weil eben 7 Fortbildungen machen, ganz positiv. Und trotzdem, ja, das muss ich als Leitungskraft, muss das am Ende verantworten und auch damit umgehen, dass Dinge schiefgehen können, die aber eigentlich nicht schiefgehen dürfen und nicht schiefgehen sollten. Das habe ich damit gemeint.
Und das heißt, eine hohe Komplexität allein in der Organisation, in der ich führe. Und Sarina, du beschreibst die Pflege als einen Quasi-Markt. Was heißt das? Und was heißt das dann auch für Führung?
Ja, das merkt man immer, wenn man mit verschiedenen Akteuren oder verschiedenen Stakeholdern im Kontext der Langzeitpflege redet, dass die aus unterschiedlichen Systemlogiken auf das Feld draufschauen. Zum einen, in Deutschland ist es ja auch ein Teil der sozialen Sicherung mit einer eigenen Pflegeversicherung, auch mit einem staatlichen Versprechen an alle BürgerInnen und Versicherten, dass man da auch einen Versorgungsanspruch erstmal hat, einen Absicherungsanspruch. Gleichzeitig ist entschieden worden, dass das Ganze auch zum Markt hin geöffnet wird, so dass die Einrichtungen, die egal ob ambulant, teilstationär, stationär, die Sektoren, wie wir sie nennen, als Unternehmen in Marktlogiken agieren sollen und gleichzeitig in der Art und Weise, wie sie agieren, stark reguliert sind, weil es geht eben ums Leben und dann sind da hat sich etabliert wie in anderen Gesundheitsbereichen eine starke Regulierung. Das Gesundheitswesen ist durchreguliert. Das heißt, wenn man auf der einen Seite die Vorteile des Unternehmertums und des Marktes nutzen möchte, sind die natürlich durch Sicherstellungsmaßnahmen, Qualitätssicherung, Vergleichbarkeit, Rahmengesetzgebung über Pflegekasse, Krankenkasse, Landesgesetzgebung, Bundesgesetzgebung schon begrenzt. Da hat jeder Stiftproduzent andere Möglichkeiten, sich unternehmerisch zu verhalten. Es gibt das und das wird eben ausgehandelt. Das ist eben auch die spannende Frage, die eben wieder zur Führungsfrage wird. So, welcher Spielraum ist da? Wie kann ich den nutzen? Zum einen unternehmerischen, aber natürlich auch im Ausgestalten der bestehenden Regeln. Wie kann ich mich dort drin, wie kann ich führen? Jetzt wieder die Formulierung von Olaf in Sachen, die ich so gar nicht entschieden habe.
Also wenn ich jetzt nicht bei einem Stifte Produktionsunternehmen führen will, sondern in der Langzeitpflege, habe ich verstanden, muss ich eine unternehmerische Improvisationskünstlerin sein in einem hochregulierten System, die in der Lage ist, dort Freiräume zu finden und eben trotzdem die Dinge geregelt zu kriegen. Und wir waren ja neugierig, Lorenz und ich. Okay, aber was ist denn der Reiz? Das klingt ja recht komplex und herausfordernd. Und ihr habt es immer ja als eine Chance beschrieben, also eigentlich als ein total spannendes Führungslabor. Olaf, was ist der Reiz, genau dort reinzugehen?
Der Reiz ist auch die Komplexität. Und also der Reiz ist, ich glaube, der Reiz ist generell mal diese, also viele Leute, glaube ich, bleiben wir beim Stifteproduzenten und ich hoffe, es hören keine Stifteproduzenten zu.
Wir arbeiten mit einem stifteproduzierenden Unternehmen.
Das befürchte ich schon, aber ich bin jetzt trotzdem, ich erlaube mir jetzt mal das etwas, was ich mir eigentlich nicht erlauben sollte, tue es aber trotzdem, ob ich Stifte produziere oder nicht, ändert nichts an der Weltlage. Ändert auch nichts an der Gesundheit einzelner Menschen. Ob ich jemand pflege oder nicht, ändert eine ganze Menge. Ob Pflege gesichert ist oder nicht, ändert eine ganze Menge. Die Sinnfrage stellt sich in unserem Bereich nicht. Die ist für uns beantwortet und das finde ich sehr positiv. Also das ist ein ganz grundsätzliches Fund, was die Pflege, die Langzeitpflege, die Pflegegesellschaft insgesamt, also der ganze medizinische Bereich im Ganzen einfach mitbringt. Wir helfen Menschen, die Hilfebedarf haben. Das ist, wir brauchen das auch nicht. Also wir brauchen keine Märkte entwickeln. Die Märkte sind da. Ne? Wir müssen keine Kunden akquirieren und sie überzeugen, dass dieses besser ist als das, sondern wir müssen etwas liefern, was man braucht, was man wirklich braucht. Betriebswirtschaftlich ein negatives Bedürfnis. Niemand möchte pflegebedürftig werden. Und das ist das, was es, und diese Komplexität, dass sie auf der einen Seite, es muss sein, es muss gut sein, es soll vernünftig sein, es muss qualitätsgesichert sein, es muss aber eben auch, und trotzdem muss es bei allem, dass gerade die Langzeitpflege, die ja oftmals in der Hochbetagten mit dem Tod endet und nicht mit, ich ziehe jetzt aus dem Krankenhaus und bin geheilt und glücklich, sondern nein, ich versterbe am Ende dort. Und genau das braucht ja ein positives Setting. Genau das braucht ja den positiven Angang, dass man das macht, dass das Menschen machen, die Lust darauf haben und nicht Menschen, die das zynisch, halb deprimiert irgendwie, ist doch egal, sondern ganz genau im Gegenteil. Das finde ich, es gebietet sozusagen der Anstand, wenn man so will, dass man das gut über die Bühne bringt. Und das finde ich toll. Und was anderes ist, dass die Pflege eben sehr bunt ist. Sie ist geprägt von ganz vielen Menschen. Sie ist geprägt von verschiedenen Anspruchsfeldern. Sie ist, um noch eine Komplexität von vorhin draufzusetzen, das sind wenige Bereiche, wo einer eine Dienstleistung bekommt, die aber jemand völlig anderes bezahlt und auch aussucht. Also du hast einen Pflegebedürftigen in einem Pflegeheim, du hast einen Angehörigen, der hat diesen Platz ausgesucht und du hast eine Versicherung, die das Ganze bezahlt, plus vielleicht noch eine Behörde, plus. Also die Komplexität, und ich finde die Komplexität spannend, muss ich sagen. Das hat mich auch immer sehr gereizt.
Das hört man, dass es sich dorthin zieht. Ich habe jetzt verstanden, ich habe dort einen Markt, ich habe einen in Zukunft wachsenden Markt, ich habe eine Menge an Sinn und eine Menge an Herausforderungen, aber auch Wirksamkeit und nicht zu wenig Stakeholder-Management. Also eine spannende Führungsaufgabe. Und ich muss lachen, Lorenz, weil ich weiß noch, als wir da im Kennenlernen mit euch waren, kamen wir einmal in ein Gespräch und hatten lauter Hypothesen dabei. Was glauben wir über die Führungskräfte in der Langzeitpflege? Und Lorenz, ich weiß, wir waren recht düster, richtig?
Ja, ich habe auch geschmunzelt, als ich dem Olaf gerade wieder zugehört habe, weil unser Eindruck war, wo findet man denn Leute, die sich da hineinwagen und was prasselt da alles auf einen ein an Druck, an Erwartungen von Angehörigen, von den Patientinnen, von den Pflegebedürftigen und. Und ja, wir waren am Anfang so zögerlich und haben gesagt, wow, das ist schon was, da braucht schon was und da sehen wir den Bedarf. Aber wollen wir da rein, trauen wir uns da rein? Das hat schon recht groß geklungen. Und dann kann ich mich erinnern, was spannend, Olaf, dir zuzuhören, weil du gesagt hast, naja, das stimmt schon, aber es gibt auch viele Fragen in anderen Organisationen, die wir uns gar nicht stellen müssen. Die stellen sich einfach nicht bei uns. Nämlich der Markt, der ist einfach da und der wächst von alleine, da muss man gar nichts dazu tun. Die Sinnfrage, die so viele Organisationen umtreibt und wo teilweise ja händeringend gesucht wird, was ist unser Daseinszweck und wie können wir unsere Leute darauf einschwören, wie bekommen wir das wirklich handlungsleitend in der Organisation. Das ist bei euren Führungskräften eigentlich täglich spürbar, täglich erlebbar. Worin liegt mein individueller Purpose und was ist so der Sinn hinter dem, was wir als Organisation hier auch tun. Und dieses Reframing, das habe ich total spannend gefunden und das hat auch was mit mir gemacht, glaube ich. Und vor allem hat es Lust gemacht auf einen nächsten Schritt.
Sarina.
Franziska, du hast gerade gefragt, warum machen das denn Menschen oder was finden die daran auch attraktiv? Ich glaube, zweierlei. Also es ist gerade eins der, ich glaube, spannendsten, als Sozialwissenschaftlerin, spannendsten Weiterentwicklungsfelder von Gesellschaften. Weil wir einfach auch was Neues haben, was wir so machen wie seit 200 Jahren oder seit 100, sondern hier entwickelt sich, gerade aus systemischer Perspektive, ganz super stand, hier entwickelt sich Gesellschaft weiter und hier entwickelt sich Organisation weiter und hier entwickeln sich Systeme weiter. Also ne, allein das Zusammenwirken von Gesundheitswesen und Sozialwesen, von öffentlicher Verwaltung und Unternehmertum, die Berufsfelder verändern sich. Also die Berufsbilder, die Qualifikation, der Schwerpunkt. Also allein, jetzt wird's immer, muss man mal aufpassen, aber es gibt eine Publikation, die Pflege, also geschichtswissenschaftlich betrachtet, von so vom Liebesdienst, vom Nonnenschwestern-Liebesdienst hin zu einem modernen Dienstleistungsberuf und jetzt zu den ersten Studiengängen, die Nurses Programmieren beibringen, weil es ein Tätigkeitsfeld ist, das ganz sehr wahrscheinlich ganz stark von moderner Technik begleitet wird. Das heißt, das Tempo, in dem sich hier das Feld auch verändert, das ist natürlich spannend und es ist stark. Und Menschen, die hier engagiert sind, die spüren diese Dynamik und dass die große, also auch wenn es gerade noch ein bisschen verhakt ist, die spüren, dass ja sich was Großes dreht.
Das heißt, du sagst, da ist auch ein Hebel für gesellschaftliche Entwicklung drin, wenn ich es wirklich so gesamthaft sehe. Mhm. Olaf, zum Thema Hebel. Du hast mit der Stiftung ja auch einen Hebel gegründet. Stiftungen gründet man nicht einfach so, da steckt auch viel eigenes Kapital drin. Was war dieser Moment, wo du dachtest, das muss ich machen?
Den Erweckungsmoment gab es nicht. Es gab vielleicht einen Moment, ja, ein persönlicher Moment, wo mein Vater verstorben ist, der halt in der Pflege sehr erfolgreich war und ich durchaus auch dadurch in die Lage versetzt wurde, so etwas zu tun wie eine Stiftung zu gründen. Die Möglichkeit muss man ja auch einfach haben. Das vielleicht, aber eher war der Hebel auch zusammenzubringen, diese ganzen, da ich ja nun sehr unterschiedliche Sachen gemacht habe, also und auch sehr unterschiedliches tue, also verschiedenste Hüte auf in der Pflege, das zielführend zusammenzubringen und sinnstiftend. Also das war vielleicht eher, und dann der wirkliche, und das i-Tüpfelchen, auch wenn sie es vielleicht nicht gerne hört, ist dann auch Sarina, weil es, ich meine, ich werde dieses Jahr 60. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig zukunftsweisend, wenn man mal ehrlich ist. Also wir wollen 15 Jahre arbeiten mindestens. Also wir haben so eine Verbrauchsstiftung mit dem finalen Datum 31.12.2040. Also wir müssen ein bisschen länger arbeiten. Da ist jemand, der das mit 60 anfängt, auch nicht der Hilfreichste. Und als ich dann Sarina, als wir kennen seit einiger Zeit und das war dann so der Moment, wo sie sagt, wo ich merkte, dass sie Lust auf sowas hätte. Das war dann die Initialzündung ist wirklich in die Tat um. Also diese Gedanken, die es über viele Jahre gab und die sich immer wieder irgendwie zusammensortiert hat, dann aber sehr konkret werden zu lassen und dann eben auch in einem zu einem sehr konkreten Programm werden zu lassen und zu einem sehr konkreten Vorhaben und eben auch also mit sehr konkreten Ideen und nicht so, wir wollen was Gutes tun, sondern wir wollen das und das tun. Und was wollt ihr tun?
Was ist das Konkrete? Was habt ihr vor?
Was ist das Konkrete? Wir haben das, wenn du eine Stiftung gründest, du musst es ja sortieren. Du musst, also die Idee ist, Förderprogramme aufzusetzen und dann macht es Sinn, Projektschienen, Programmschienen aufzusetzen und wir machen das in drei Programme. Also die Grundidee ist, wir haben 15 Jahre Zeit, also wir arbeiten sehr stark mit dem Jahr 2040, schlicht und ergreifend, weil dann statistisch gesehen die Boomer-Generation pflegebedürftig wird oder in die Kohorten der Pflegebedürftigkeit kommt, wenn man jetzt das statistisch betrachtet. Also haben wir 15 Jahre Zeit, Dinge, bevor die wirklich großen Zahlen kommen, das, was wir im Moment machen, wir reden ja schon viel über Pflegeprobleme, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es wird ja jetzt schon ganz viel adressiert, es ist schon ganz schwierig, aber wirklich schwierig wird es ab 2015 oder ab 2040, also in 15 Jahren. Und
weil dann so viele Menschen zu pflegen sind, richtig? Also die großen Geburtenjahrgänge sind dann.
Genau, aber dann kommen die großen, dann kommen eben die Babyboomer in die Pflege. Plus, wir verlieren ja sehr viele, also in Deutschland statistisch, wir verlieren ja unendlich viele Erwerbstätige in den nächsten Jahren. Also die Baby, alle, die jetzt in Rente gehen, die werden ja nicht, also sie sind ja nicht geboren worden. Also es ist ja statistisch sind wir ja in den entwickelten europäischen Staaten sind wir ja alle sinkende Bevölkerungszahlen überall. Und damit haben wir auch sinkende Erwerbstätigkeitszahlen. Also wir müssen, Sarina sagt, es wird viel technischer werden. Wir werden es anders organisieren müssen. Also es gibt ganz viel Wandel, der auf uns zukommt. Und die Stiftung hat die Idee, Menschen und Ideen zu fördern, die diesen Wandel aktiv und positiv machen wollen und begleiten wollen und den steuern wollen, gestalten wollen. Und dann gibt's halt daraus sind drei Schienen entstanden. Wir wollen Projekte entwickeln. Das heißt, das kann man jetzt alles sehr schön bei uns auf der Homepage nachlesen. Also wir wollen Projekte entwickeln. Da kann man sich bewerben für. Ich habe eine tolle Idee mit meinem Team, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit, mit in dem Kontext, in dem ich gerade bin. Und dafür brauche ich ein bisschen Geld. Da kann man sich bewerben. Die zweite Sache, die uns sehr am Herzen liegt, ist eben der zweite Förderbereich: Menschen fördern. Deshalb reden wir. Die Akademie, ein Thema, eine Führungsakademie aufzubauen für junge Menschen oder für, was immer jung sein mag, aus meiner Sicht. Also für Menschen, die jetzt in Führung kommen, aber wir wollen auch einen internationalen Austausch aufsetzen. Wir wollen auch etwas für Auszubildende machen. Also das ist jetzt nicht die Akademie, ist sicherlich ein bisschen ein Flaggschiff, aber das ist eins von diesen Punkten, die wir unter Menschen fördern sehen. Und die dritte Schiene ist Austausch ermöglichen. Wir wollen halt Ideen Raum und Bühne bieten. Das heißt, wir werden Symposium machen. Wir werden am 22.06. ist jetzt die erste eigene Veranstaltung, wo wir Zukunftsthemen diskutieren wollen. Und also das sehen wir auch als Aufgabe an, die Leute zusammenzubringen, Brücken zu bauen. Als zivilgesellschaftliche Stiftung haben wir ja vielleicht die Möglichkeit, ein paar Dinge zu tun, die andere, die aufgrund ihrer Verbandsinteressen bestimmte Dinge verfolgen müssen, aufgrund ihres Trägerdaseins, bestimmte wirtschaftliche, aufgrund ihres politischen Daseins, wo sie bestimmte Erwartungen erfüllen müssen. Da sind wir vielleicht, oder wir haben die Hoffnung, dass wir da als zivilgesellschaftliche Stiftung Brücken bauen können, die andere vielleicht nicht so gut bauen können, weil sie aus gutem Grund immer eine eigene Position haben oder ein eigenes Ziel verfolgen in ihrer Arbeit.
Das heißt, ihr habt diese drei Standbeine. Das eine ist, konkrete Projekte zu fördern. Das zweite ist die Führungskräfteakademie. Und das dritte ist, einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen, also das Thema sichtbar zu machen. Und Lorenz, wir haben dann, glaube ich, am Anfang die gescheite systemische Frage gestellt. Ja, und woran werdet ihr dann nach den 15 Jahren merken, dass das Geld gut ausinvestiert wurde und dass eure Vision aufgegangen ist? Und dann kam die erschreckende Antwort. Und ich glaube, du hast es gesagt, Sarina. Naja, Franziska und Lorenz, wenn ihr dann nicht Vollzeit euch um eure pflegebedürftigen Eltern kümmern müsst und dafür eure Berufe aufgegeben habt, dann wäre doch schon mal sehr viel gewonnen. Da waren wir zwar erstmal platt. Und vielleicht gehen wir da in dieses Feld der Zukunftsthemen. Ihr habt Zukunftsthemen, die euch besonders beschäftigen, weil ihr sagt, jetzt Führungskräfte, die heute in der Pflege sind, ist es wesentlich, sich auch mit dem zu beschäftigen, was da auf sie oder auf uns alle zukommt. Und vielleicht nehmt ihr uns ein bisschen mit, also jetzt nicht dystopisch, sondern ihr seht ja alles immer chancenreich. Was sind so Themen, an denen ihr da dran seid?
Da kann ich vielleicht nochmal ansetzen. Es gibt ja den starken pflegefachlichen Diskurs zur Pflegeprofession, zur Pflegefachlichkeit, zu politischen Reformbedarfen, der Rahmenbedingungen von Pflege. Wir als Stiftung haben uns bewusst nochmal dazu entschieden, Zukunftsthemen zu setzen, die Langzeitpflege in gesellschaftliche Themen, in gesellschaftliche Trends nochmal rein kontextuieren und damit nochmal natürlich den Rahmen, den Betrachtungsrahmen nochmal erweitern und damit natürlich nochmal Komplexität reinbringen, aber eben auch nochmal Vergleiche und Verknüpfungen ermöglichen. Und eins der Themen ist zum Beispiel Migration. Da denkt man erstmal, was hat denn Langzeitpflege jetzt mit Migration zu tun? So wurde es die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder besprochen, als wären das Äpfel und Birnen. Zum einen wissen wir, dass ältere Menschen mit Migrationshintergrund eine der am stärksten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen sind. Also Menschen mit Migrationserfahrung, auch ganz oft persönlicher Migrationserfahrung, werden zunehmend pflegebedürftig. Das ist das eine. Die andere Seite ist, dass Olaf, du, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber Care Workforce, also sozusagen das Erwerbs, das, die Personengruppe, die in Pflege- und Gesundheitsberuflichkeit aktiv sein kann, wird zunehmend von Menschen mit Migrationserfahrung gefüllt. Das heißt, wir sehen das, wenn man in Pflegeschulen schaut, in Studiengänge schaut, wenn man die Anerkennung oder die initiale Anwerbung anschaut. Langzeitpflege wird in Deutschland ohne Einwanderung nicht gewährleistet sein. Wer das nicht will, wer sagt, wir wollen keine Einwanderung, dann sind wir wieder bei der Frage, liebe Franziska, ja, wer macht denn dann? So, das heißt, man kann die Zukunft der Pflege nicht unabhängig besprechen, ohne die Zukunft von Einwanderungspolitik zu besprechen und auch von der Ausgestaltung von. Das heißt, Themen, die wir auch aus der Migrationsdebatte kennen, finden sich wieder, wenn wir in die Ausgestaltung und in den Betrieb von Pflegesettings gehen, sei es im stationären, sei es im häuslichen Kontext. Das ist ein Thema. Genauso andersrum, wenn jetzt Migration debattiert wird, dann heißt es immer ja, also so eine Ökonomisierung von Migration, wir brauchen die eben auch, weil sonst haben wir gar kein Gesundheitswesen mehr. Das sind Kontexte, da macht es Sinn, sich auch einfach mal zu positionieren und zu schauen, das sind Führungsthemen. Wir wissen auch, Rassismus ist ein Führungsthema im Langzeitpflegekontext. Wie gehe ich damit um? Und das war oft kein Thema in Führungsdiskussionen oder im Management von Langzeitpflegeeinrichtungen. Meine These ist, es wird es in Zukunft zunehmend werden. Und gerade als ein Beispiel, oder kann gleich gerne noch ein anderes Beispiel aus unseren Zukunftsthemen mit aufgreifen. Es wird das Setting, den Kontext, den Rahmen, unter dem wir Langzeitpflege anbieten, schon nochmal verändern. Und die Themen und die, also erhöhte Komplexität, aber es ist da und es ist nicht wegzuleugnen oder wegzuignorieren.
Die Migration, sagst du. Also das ist einerseits auf Klientinnenseite, als auch auf Pflegendenseite eine Form von neuer Anschlussfähigkeit braucht, richtig? Also wie gehen wir damit um?
Genau, und auch eine Internationalisierung. Also es ist ja auch einfach ein Gewinn, weil wir darüber auch eine Fachlichkeit, also so eine nationale Begrenzung eines fachlichen Diskurses gar nicht mehr so vollzogen werden kann, weil lauter Ideen von anderer Pflegeberuflichkeit, von anderen Versorgungssystemen, von anderen Wohlfahrtssystemen eben auch mit reinkommen. Und das natürlich auch einfach ein unglaublicher Boost für fachliche Diskussion ist. Und das ist eine totale Chance. Also du hattest ja vorhin die Sache mit dystopisch oder visionär. Mhm. Ich sehe da vor allen Dingen auch eine Chance, weil Menschen, wir wissen es alle, sind mobiler. Menschen leben nicht mehr unbedingt unilokal und Versorgungssettings sind auch nicht mehr unilokal. Man wohnt nicht mehr neben seinen pflegebedürftigen Eltern, selbstverständlich. Distanzen, unterschiedliche Rahmenbedingungen spielen da einfach mit rein.
Ich finde es so spannend, wenn ich dir jetzt zuhöre, Sarina, und mich an unsere Gespräche zu Beginn erinnere, die wir mit euch geführt haben. Weil für mich wirkt das so, als wärt ihr in einem Mikrokosmos, der gar nicht so mikro ist, aber so in einem eigenen Kosmos. Und dort gibt es viele Fragestellungen, die auch auf einer sehr großen gesellschaftlichen Ebene diskutiert werden, die für euch schon viel konkreter in der Beantwortung sind oder schon kleinteiliger zerlegt wurden, wo man schon besser greifen kann, hey, worum geht es uns denn da eigentlich? Also das Thema Migration ist eines, das ihr genannt habt, aber auch das Thema Digitalisierung, das jetzt in Ausbildungsprogrammen gecodet wird, hast du vorher genannt, glaube ich, Olaf. Oder das Thema Klimawandel. Was heißt ein heißer Sommer für die pflegebedürftigen Menschen, mit denen wir es zu tun haben? Und was heißt das daher für mich als Führungskraft? Also was macht das mit mir? Was macht das für den Rahmen oder wie schaffe ich den Rahmen, den ich für meine Mitarbeitenden bereitstelle, damit die ihren Job gut erledigen können und damit hier Pflegebedürftige gut versorgt werden können. Also ich finde, da gelingt gerade vieles, was so abstrakte Metathemen, Damoklesschwerter sind, die so herumgeistern, die brecht ihr schon auf ganz konkrete Settings runter und habt den unmittelbaren Bedarf schon. Und das, finde ich, ist ein schöner Aspekt, weil die Themen, die sind natürlich groß, aber gleichzeitig kriegt man so einen ersten Eindruck, ja, da kann es gelingen, Antworten auf diese großen Fragen zu finden. Und das fasziniert mich, wenn ich euch zuhöre. Olaf, ich glaube, du wolltest noch etwas sagen.
Ja, du hast ein schönes Stichwort gegangen, Digitalisierung. Also ist ja eins, KI ist eins unserer Zukunftsthemen auch. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also, da wir viel mehr Pflegebedürftige haben werden und weniger Menschen, die pflegen, werden wir das anders organisieren müssen. Wir werden mehr Technik einsetzen müssen. Und da gibt es im Moment, es gibt zig Startups, die da was machen. Es gibt jede Menge. Und ich glaube, dass da die Pflege auch so ein Role Model sein kann für Geschwindigkeit und wie wird es eingeführt. Und gleichzeitig weiß man nicht, wie es eingeführt wird. Also es entstehen jetzt, also im Moment ist das der große Hype, ist gerade sprachgesteuerte Dokumentation. Also die Leute schreiben nicht mehr irgendwie am Rechner, sondern es wird jetzt gesprochen. Das ist im Moment der Riesenhype. Da geht schon die Diskussion los, das auch schon unterschiedliche Ideen. Ne? Wenn ich sag mal, rumänisch-muttersprachlich bin, würde ich eine Pflegeanamnese besser in Rumänisch formulieren und die KI macht die in Deutsch? Oder wie es ein großes Startup macht, die sagen, nee, die Leute sollen lieber schlecht Deutsch sprechen und die KI sorgt dafür, dass das Deutsch besser wird. Aber das ist im Moment, oder Monitoring von Pflegebedürftigen. Ne? Also natürlich gibt es tausende von Sensorik, von Kameras, irgendwie tausend Sensorik und KIs, die auswerten, wie geht's jemand, was tut er, was braucht er jetzt oder wie kann das gehen? Und es gibt soziale Robotik, die jetzt kommt, die Gespräche übernimmt. Es gibt und Teilhabe sichert, indem ich eben mich mit einem Roboter unterhalte und gleichzeitig sehen wir chinesische Roboter, die im Moment lustig durch, ich weiß nicht, jeder, der das gesehen hat, die Säle turnen und irgendwie Salti machen. Kann der in 5 Jahren aus dem Kühlschrank ein Ei rausnehmen, mir das kochen und mir das pellen, damit ich es essen kann, wenn ich keine Arme habe? Das sind solche Fragen. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, dass die Pflege da so einen Innovationsboost reinbringt, weil hier einfach ein Bedarf ist, der ganz stark ist. Aber es ist auf der anderen Seite überhaupt nicht abschätzbar, was da jetzt kommen wird. Und gleichzeitig kommen wir nochmal zum Thema Akademie und Ausbildung und solchen Sachen. Also Das will die Akademie nicht, aber zum Beispiel auf dem Setting, ich sagte ja vorhin, dass wir auch in dem Menschenfördern was für Auszubildende machen wollen. Was kann KI eigentlich? Hier fehlt total viel Basiswissen, ne? Also was kann KI, was kann sie nicht, wo sind sie Grenzen? Also auch das ist was, wo die Stiftung sich gerne mit beschäftigen würde. Was bedeutet KI eigentlich? Was bedeutet der Umgang mit KI und wo führt der die Reise hin? Und ich finde auch jeder, es gibt ja so Leute, die sagen, das wird dann so sein. Also, bis wir alle ChatGPT benutzt haben, konnte sich niemand vorstellen, dass ich irgendwie 2000 Seiten PDF hochjage und Viertelstunde, 3 Minuten später eine Zusammenfassung kriegte und daraus ein Thesenpapier entwickelt habe. Ne? So. Und ich würde keine Wette darüber abgeben, wie in 2036, 37, was KI da und Technik dann kann und was sie nicht kann. Was für Führung wieder bedeutet, auf was muss ich Leute eigentlich vorbereiten? Und auf was muss ich mich vorbereiten? Wird Entscheidungen, ne, Pflegeanamnese schreibt das einer KI, sagt die, wie gepflegt werden muss, muss ich das noch selber machen? Also es gibt 1000 Fragen, die noch völlig unbeantwortet sind, die aber hochspannend sind.
Mhm. Und dieser Weg ist nicht vorgebahnt? Ne? Also so als Führungskraft gilt das, darauf Antworten zu finden, und auch die werden nicht letztgültig sein, sondern jetzt gültig. Vielleicht schauen wir noch auf die Führungsakademie, die ihr auf den Weg gebracht habt. Was ist euch da wichtig oder was ist da das Besondere daran? Weil ich habe jetzt schon verstanden, Führung in der Langzeitpflege tickt anders. Wie habt ihr das gedacht?
Wir haben ein spezielles Angebot, kann man so sagen. Wir wollten, das haben wir euch ja auch mehrfach gesagt, wir wollten kein Führungskräfte-Seminar von der Stange, das im Wochentakt neu startet und so einen starken Betrieb hat, sondern wir starten jetzt erstmalig mit einem ganz besonderen Angebot, zu dem wir jetzt einladen, dass sich Personen darauf bewerben können und wir Anfang Oktober damit starten, und zwar 3x2 Tage mit digitalen Impulsen und Austauschen zwischendurch, also sowohl mit tatsächlicher Präsenz als auch virtuellen Zwischenelementen. Uns ist es wichtig, dass wir Teilnehmende haben, die Lust darauf haben, die das von sich aus möchten und die Führungsverantwortung im Pflegebetrieben haben und aus ganz unterschiedlichen Settings kommen, Nord, Süd, Ost, West, von stationär bis neue Wohnformen, also ganz verschiedene Formate, auch unterschiedliche Träger, damit wir mit euch eine Möglichkeit haben, also mit euch als Partnern, tatsächlich einen Raum anzubieten, um über Führung, was heißt das für uns alle, egal ob wir im Norden oder im Süden, im Osten oder im Westen sind, die Themen, die wir gerade angerissen haben, die kann man da auch gar nicht alle ausbuchstabieren, da geht's auch gar nicht, aber zu schauen, wie kann ich auf der einen Seite eine Führungsposition ausfüllen mit auch den ganzen Unwägbarkeiten und disruptiven Momenten und darüber auch Netzwerke aufzubauen. Und das ist speziell. Wir haben ja auch gesagt, uns ist es wichtig, dass es nicht frontal läuft, sondern tatsächlich auch interaktiv mit kleinen Gruppen, Peers sich gegenseitig wichtig sind, und wir damit einfach auch nochmal ein neues Angebot in die Szene bringen. Und das ist uns wichtig. Olaf hat noch immer noch eine weitere Facette dazu zu berichten.
Jetzt zwei in dem Fall. Das eine, keine Fachlichkeit. Also wir werden nicht diskutieren, wie man besser pflegt, wie man besser abrechnet, wie man es juristisch macht oder irgendwie, wie Gesetze funktionieren. Es geht eindeutig um die Personen, die es tun und die Rolle, die man da hat und diese Geschichten und wie man im Team agiert. Und was ich ganz spannend finde, und deshalb wollen wir das ja auch mit über 20, 24 Leuten machen, es müssen sich Netzwerke bilden, neue Netzwerke. Die Pflege ist sehr eng, man kennt sich, und das, worauf ihr ansprecht, das habe ich ja sicherlich in unseren Kennenlernen erzählt. Ich bin mit Mitte 30, durfte ich 3 Pflegeheime leiten in Brandenburg mit 0 Tagen operativer und 0 Tagen Führungserfahrung zu dem Zeitpunkt, zwar recht gut den Markt kennend, aber nicht wissend, wie sowas eigentlich geht. Und ich hätte mir neben meinen Vorgesetzten halt sehr gewünscht, dass es Netzwerke gegeben hätte, wo man hätte fragen können. Und das ist, was die Akademie auch mitliefern soll. Also A, Gleichgesinnte, mich mit Gleichgesinnten zusammenzubringen, die in einer ähnlichen Situation wie ich stecken, möglichst aus sehr unterschiedlichen Settings. Und das würde ich gerne noch ergänzen, die Settings auch. Das ist auch in der Pflege sowieso so, weil viele Quereinsteiger sind. Das ist eben auch das Spannende. Es sind eben nicht alles nur Gerontologen oder nur Pflegewissenschaftler oder nur Leute aus dem Operativen kommen, sondern meistens hat man so, da hat man irgendwelche Leute, die aus den unterschiedlichsten, sehr, manchmal sehr skurrilen Wegen in diese Branche gekommen sind und da zusammenkommen und dadurch natürlich auch sehr unterschiedliches Erfahrungswissen haben aus ihrer Beruflichkeit und aus ihrer persönlichen Geschichte. Und was wir eben auch noch machen wollen, ist zusätzlich, wir werden in dem Rahmen auch dafür sorgen, dass es ein paar Anknüpfungspunkte gibt an etwas erfahrenere Führungskräfte. Also, dass man dafür sorgt, dass auch nochmal Netzwerke entstehen zu Menschen, die das schon sehr lange machen. Damit man auch da vielleicht auf einem sehr niederschwelligen Weg mal so eine Art Mentoren, die Möglichkeit des Mentorendaseins hat. Ich kann einfach mal jemanden fragen, weil ich habe den mal kennengelernt. Also Menschen, an die ich sonst nicht rankommen würde, weil ich lerne halt niemanden kennen, der Vorstand von irgendeinem Riesen. Wenn ich mit Anfang 30 irgendwie Einrichtungsleiter in einer Kleinstadt werde, dann wird es wahrscheinlich nicht so leicht sein für mich, den Vorstand des Trägers, der 70 Häuser hat, in Deutschland kennenzulernen. Und das wollen wir auch so ein bisschen schaffen, dass man hier ein paar Leute zusammenbringt, einfach die, wo sich vielleicht einfach neue Netzwerke und neue Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Mhm.
Wir freuen uns schon sehr drauf, dass wir das begleiten dürfen. Und ich hänge noch an einem Begriff, den ihr vorher gesagt habt, der Liebesdienst der Nonnen war das, glaube ich. Und jetzt die Zukunftsthemen, die ihr beschreibt und die ja die Führung in dem Feld so spannend und so komplex machen, merkt man, dass sie zusammenhängen. Also dort, wo jetzt Engpässe entstehen, zum Beispiel pflegerisch, weil es keine ausreichend Fachkräfte gibt, da lassen sich manche Engpässe technisch lösen. Oder ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit einem Freund, dessen Mutter im Pflegeheim ist, die einfach die Pflegerin nicht versteht. Also die verstehen sie nicht. Das ist so, da findet keine Kommunikation statt, weil sie eben kein Deutsch sprechen. Auch das wird die KI übersetzen können, und zwar nicht nur auf Hocharabisch, sondern in 20 verschiedenen Dialekten. Also diese Engpässe lassen sich wahrscheinlich lösen. Was ist denn dann mit dem Liebesdienst in Zukunft, Sarina?
Vielleicht noch mal einen Blick zurück. Also du hattest jetzt das Arabisch-Beispiel und die Übersetzungs-App genannt. Ich glaube, es gehört auch zur Kompetenz und zur Führung zu schauen, in einer Zeit, in der Pflege- und Gesundheitsversorgung nicht mehr unabhängig von Migration gedacht werden kann, Orte und Finanzierung für Sprachschule und Spracherwerb zu ermöglichen. Etwas, was sozusagen die letzten Jahre nie Teil des Systems war, aber jetzt einfach ein Baustein ist. Sprache lernt man nicht nebenbei so. Und sich als Führungskraft auch dafür einzusetzen, dass Personen, wenn sie denn hier in Deutschland oder in Österreich auf Deutsch arbeiten sollen, auch eine Möglichkeit haben, nicht auf eigene Kosten und nicht nachts die Sprache lernen zu müssen. Gehört jetzt vielleicht auch zum Führungssetting mit dazu, dafür Strukturen zu schaffen. Als einfach nur nochmal so ein Impuls, dass ne, manche Sachen lassen sich nicht wegdigitalisieren, sondern brauchen dann auch tatsächlich einfach im Operativen auch Zeiten und Räume. Liebesdienst, das ist ja, jetzt spricht sie die Religionskundlerin in mir an. Es ist ja ein historisch gewachsenes Ding, weil diese Spitäler natürlich aus einer christlichen Ordenskultur gewachsen sind. Das ist historisch total spannend. Nicht umsonst nennen wir die Schwester Schwester. Aber das sind ja nicht mehr die Strukturen und Bezüge, in denen das aktuell praktiziert wird und auch bis jetzt nicht als Vorschlag für zukünftige Strukturen. Wir kommen ja tatsächlich in ein richtig großes Management-Thema rein, wo verschiedene Fachlichkeiten zusammenarbeiten. Das ist ja Teil von hier verschiedenen Skills, die zusammenarbeiten sollen, von Interprofessionalität, dass man eben verschiedene Fachkompetenzen auch da hat, von der sozialen Arbeit und der Seelsorge und einem Pflegewissen und einem medizinischen Wissen und wir wirtschaftliches Wissen brauchen für den Betrieb von Einrichtungen, so dass es nicht mehr die Schwester gibt, die alles aus ihrer inneren Berufung oder göttlichen Berufung heraus einfach so macht. Das ging damals ja auch schon nicht so. Das heißt, es ist natürlich ein Feld, wo verschiedene Kompetenzen gefragt werden und die müssen zusammenarbeiten können und miteinander auch sprechen können oder auch Verständnis füreinander haben. Und das macht die Langzeitpflege ja so spannend, dass man oder zu einem so hochgradig professionellen, zukunftsorientierten Tätigkeitsfeld.
Mhm. Das heißt, du sagst, der Liebesdienst ist, wenn gutes Management gelingt, weil dann ist es ein Liebesdienst an allen im System. Olaf.
Ich sehe das, ich würde es wieder ergänzen wollen. Serena und ich ergänzen uns ja ganz gut immer mit unseren Gedanken und das ist auch sehr schön. Und ich finde aber auch, viele Pflegekräfte, es verlassen ja sehr viele Pflegekräfte, die ausgebildet sind, nach relativ kurzer Zeit die Pflege und gehen in andere Bereiche. Und wenn man die fragt, warum sie das tun, sagen die meisten, weil ich nicht dazu komme, was ich eigentlich machen wollte, nämlich mit Menschen arbeiten. Weil ich dokumentieren muss, weil ich prüfen muss oder geprüft werde und also tausend Sachen, die drumherum kommen. Also die Pflege, die nicht originär am Menschen sind, sondern irgendwie administrativ oder sonst wie drumherum. Und ich denke, das ist auch Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Zeit ist, also Technik so eingewandt wird, dass sie nicht substituiert, sondern Zeit schafft. Du wolltest keine Dystopie. Natürlich könnte ich jetzt die Dystopie aufmachen. Wir haben viel weniger Menschen und viel mehr Pflegebedürftige. Das geht nur, indem wir rationalisieren und nein. Ich glaube, am Ende müssen wir Raum schaffen. Wir müssen für die Leute, die Lust haben und die meisten Leute, die in der Pflege operativ arbeiten, haben Lust darauf, das zu tun. Die machen das gerne. Und die leiden darunter, dass sie so viele Dinge tun müssen, die sie nicht tun können. Und ich halte es für eine elementare Führungsaufgabe der nächsten Jahre, dafür zu sorgen, dass die Leute, die diesen Job machen wollen, ihn auch tun können und nicht eben 40-50% ihrer Zeit mit irgendwelchem Kram verbringen, den sie eigentlich nicht machen wollen. Die brauchen Zeit für Eigenreflexion, die brauchen Zeit für Erholung, die brauchen Zeit, um mit Menschen was zu tun. Das widerspricht nicht Sarinas These, dass es deutlich professioneller werden muss an vielen Stellen, dass es deutlich besser organisiert, also es ist an unterschiedlichen Stellen komplexere Strukturen geben muss, aber es braucht auch wiederum du fragtest ja nach dem Liebesdienst. Also die Emotionalität, ich will da hinkommen, die Emotionalität wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir so tun, als wenn man Pflege unemotional abarbeiten könnte. Ja. Das wird auf gar keinen Fall funktionieren.
Und du würdest sagen, Liebesdienst ist, dass wir die Technik so einsetzen, dass Beziehung möglich oder noch mehr möglich wird.
Ja, Technik und auch Reduktion von Bürokratie. Ich meine, so ein Klassiker, Bürokratie abbauen. Das hören wir im Moment überall, ne? Aber hier finde ich es hier hat so einen ganz eklatanten Wert, Bürokratie abzubauen, weil jede Minute, die ich aus der Bürokratie rausnehme, steht jemand für ein Gespräch zur Verfügung vielleicht.
Ja.
Oder für ich muss es nicht im Akkord jemand waschen, sondern kann dieses Waschen auch mal etwas langsamer machen, als ich muss eben nicht. Ich glaube, es ist klar, was ich sagen will, ohne dass ich es jetzt doch wiederhole.
Ich mag unser Gespräch, das jetzt schon dem Ende zugeht, weil wir so eine Spannbreite hatten von große Metathemen und auch gesellschaftspolitische Themen bis zu Waschvorgängen. Dadurch wird es für mich immer mehr greifbar. Und Lorenz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Führung in der Pflege gewinnt für mich an Attraktivität, weil ich wüsste, es wäre eine wahnsinnige Herausforderung. Aber irgendwie ist das, was du vorher gesagt hast, Zukunft wird handhabbar, einfach weil ich sie unmittelbar Hand zu haben habe.
Ja, ich habe bis vor ein paar Monaten nicht gedacht, wie viel ich über Führung aus der Langzeitpflege lernen kann und auch noch lernen werde. Und es war total schön, euch zuzuhören und das in meinem Kopf schon irgendwie beginnen umzulegen. Was hat das mit anderen Feldern, anderen Branchen zu tun? Wo sind die gleichen Herausforderungen? Wo aber vielleicht noch nicht so explizit oder noch nicht so dramatisch spürbar? Und wo sind es vielleicht aber auch wirklich andere Themen? Und ich freue mich darauf, da tiefer einzusteigen, um zu sehen, wie es gelingen kann, das handhabbarer zu machen, um es am Ende einfach gewuppt zu kriegen. Wir kommen damit zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Sarina, Olaf, herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart. Franziska, danke dir, dass du uns durch das Gespräch geführt hast. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wir freuen uns über Feedback, Resonanzen oder Impulse für weitere Folgen. Und zwar unter podcast@neuwahldeck.at. Bis zum nächsten Mal. Ciao.